Domradio weltweit.
Herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch daran? Da um Jeitu, das war eine der vielen WM-Hymnen, die es 2014 gab. 2 Jahre ist das schon wieder her, die Fußball-WM in Brasilien. Und es geht schon wieder weiter, denn in diesem Jahr finden da die Olympischen Sommerspiele statt. Das ist natürlich gut fürs Image, aber es gab auch viele, die das kritisiert haben. So viel Geld wird da ausgegeben für die neuen Sportstätten und für die Unterkünfte. Bringt das irgendwem was, außer den Sportfunktionären und den Reichen in Brasilien? Das ist unser Thema hier. Wir stellen heute die Kampagne Rio bewegt uns vor. Und ich bin Ina Rotscheid und das hier ist Down J2. Keine 2 Monate mehr, dann beginnen in Brasilien, in Rio de Janeiro, die Olympischen Spiele. Ja, und im Moment geht es ja vor allen Dingen darum, welche Sportler da hin dürfen, welche sich qualifiziert haben, ob die Russen gedopt haben und vielleicht doch nicht hin dürfen und vor allen Dingen, ob die Sportstätten denn pünktlich fertig werden und welche Nation die meisten Medaillen wohl nach Hause bringen könnte. Doch das reicht nicht. Man darf die Menschen vor Ort nicht vergessen. Darauf will die Kampagne Rio bewegt uns aufmerksam machen. Die ist ja heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Im April ist die Kampagne offiziell eröffnet worden und zwar in Hamburg. In der Stadt, die ja um ein Haar auch Olympia-Ausrichterin geworden wäre, wenn sich nicht ein Volksentscheid dagegen ausgesprochen hätte. Mit dabei bei der Eröffnung in Hamburg war natürlich auch Hamburgs Erzbischof Stefan Heetze. Und der hat erklärt, warum er denn die Kampagne Rio bewegt uns unterstützt.
Jeder, der ein bisschen davon Ahnung hat, der weiß, dass natürlich bei so einem Großereignis viele andere Interessen mit vermarktet werden. Und dass leider Gottes dadurch dann auch viele Menschen, die in schwierigen Situationen leben, durch den Blick hindurchfallen und gar nicht mehr im Bewusstsein sind. Etwa Kinder, die in schwierigen Situationen leben, die als Kindersklaven arbeiten müssen oder die ausgebeutet werden, auch in sexueller Hinsicht und so etwas alles. Und ich finde, dass es gut ist, dass bei so einem Großereignis gerade diese Schattenseiten auch bewusst angeschaut werden, um einen Akzent zu setzen und um positive Signale auszusenden.
Das ist also das Ziel der Kampagne Rio bewegt uns. Hier in Deutschland wird die Kampagne unter anderem von Adveniat, Miserio und dem Kolpingwerk unterstützt. In Brasilien sind die Nationale Bischofskonferenz und die Erzdiözese Rio de Janeiro mit im Boot. Und Dom Orani Tempesta, der ist der Erzbischof von Rio de Janeiro und der freut sich sehr über die Unterstützung aus Deutschland.
Wir bereiten uns jetzt hier auf die Olympischen Spiele und die Paralympics vor. Aber es gibt auch viele andere Aktivitäten und soziale Projekte, die wir organisieren in Zusammenarbeit mit europäischen und deutschen Partnern. Zum Beispiel Adveniat oder Miserior. Und dabei geht es darum, dass alle Menschen hier in Rio von den Olympischen Spielen profitieren sollen. Die Promotion der Menschen
possa acontecer aproveitando a questão das Olimpíadas. Denn in der brasilianischen Metropole, da profitieren einige wenige von diesen sportlichen Großereignissen in Brasilien, während die Menschen in den Favelas, den armen Vierteln, nur wenige Chancen auf eine umfassende Bildung, gute Arbeit und Wohnverhältnisse oder gar ein Leben in Wohlstand, in einem bescheidenen Wohlstand haben. Die dürfen nicht vergessen werden. Das fordert auch Leandro Lenin. Er ist der Beauftragte für die Olympischen Spiele der Erzdiözese Rio de Janeiro.
Die brasilianische Ordenskonferenz, die brasilianische Bischofskonferenz und die Erzdiözese Rio sind den deutschen Organisationen dankbar für diese Unterstützung. Bei solchen Großereignissen wie den Olympischen Spielen und den Paralympics müssen wir auch über die soziale Seite sprechen. Über die vielen Menschen, die keinen Anteil an der Entwicklung haben. Die fordern mehr Inklusion, mehr Bildung, mehr Perspektiven und Hoffnung, damit Olympia hier etwas Positives hinterlässt und hier in der Stadt neue Zeiten anbrechen.
Ja, und ob das denkbar ist, welche Projekte es gibt, die genau diese Menschen vor Ort in den Blick nehmen und wie wir uns hier in Deutschland daran beteiligen können und helfen können, darüber sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. In zwei Monaten, ziemlich genau am 5. August, da beginnen in Rio de Janeiro die Olympischen Sommerspiele. Aber so richtig Vorfreude mag bei den Brasilianern gerade nicht aufkommen. Zu groß sind die aktuellen Probleme. Die abgesetzte Präsidentin, das politische Chaos, die Wirtschaftskrise seit Jahren und vielen Brasilianern ist auch noch die Kostenexplosion von der Fußball-Weltmeisterschaft bestens in Erinnerung. In Brasilien war nämlich die WM am Ende dreimal so teuer wie das gleiche Turnier 2006 in Deutschland. Und viele rechnen damit, dass es auch so bei Olympia kommen wird. Trotzdem wird der Bürgermeister von Rio de Janeiro nicht müde anzukündigen, dass dieses Großereignis einen enormen Entwicklungsschub für die Stadt bedeuten wird, ist die Frage, ob alle Menschen was davon haben werden. Darauf will die Kampagne Rio bewegt uns aufmerksam machen, an der zahlreiche deutsche Initiativen und Verbände beteiligt sind, wie beispielsweise das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Und dessen Geschäftsführer ist Stefan Jentgens. Er ist auch der Sprecher der Kampagne. Herzlich willkommen. Herr Jentgens, es ist ja viel gebaut worden. Viele Straßen, neue Wohnungen, Häuser, Infrastruktur im Zuge von Olympia und auch im Zuge der Fußball-WM. Haben denn alle Menschen was von diesen Investitionen so wie angekündigt?
Alle nicht. Aber im Vergleich zur Fußball-Weltmeisterschaft haben die Verantwortlichen schon etwas gelernt und auch einige, wir finden nicht genügend, aber einige Konsequenzen daraus gezogen.
Welche denn zum Beispiel?
Wir haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Situation gehabt, dass die Straßenhändler, die vor den Stadien Getränke und Lebensmittel verkauft haben, wie bei sportlichen Großereignissen überhaupt in Brasilien üblich, mit einer Bannmeile praktisch vertrieben wurden und arbeitslos gemacht wurden während der Spiele. Und jetzt scheint es so zu sein, dass diese Menschen tatsächlich vor den Olympischen Spielstätten auch ihre Dinge verkaufen können. Und die katholische Kirche sorgt dafür, dass sie dafür auch nochmal ein bisschen qualifiziert werden und dass sie sich vor allen Dingen zusammentun können und eine Interessenvertretung machen können. Also da gibt es etwas, die Preise, die Eintrittspreise sind etwas deutlich gesenkt worden und man hat sich vor allen Dingen den Kopf darum gemacht, wie die Spielstätten nachher auch weiter genutzt werden können. Manche werden abgebaut, andere werden geöffnet und wir setzen vor allem nochmal darauf, dass nicht nur ein kleiner Stadtteil im Süden, nämlich Barra, da besonders von profitiert und die reiche Bevölkerung, sondern dass in der gesamten Stadt die Spielstätten und Sportangebote für soziales Lernen weiter ausgebaut werden.
Sie haben das gerade schon angekündigt, die Kampagne Rio bewegt uns, die ist ja aus der Aktion Steilpass hervorgegangen, die im Vorfeld der Fußball-WM auf die Benachteiligungen aufmerksam gemacht haben. Und tatsächlich hat sich ja was getan, haben Sie gerade schon gesagt, das ist ja positiv. Was fordern Sie denn dann jetzt noch? Also bleibt noch was über zum Fordern? Sind Sie zufrieden?
Nein, es bleibt natürlich noch jede Menge zu tun und wir haben uns auch überlegt, wie wollen wir die Kampagne inhaltlich ausrichten und wir haben uns 5 Punkte vorgenommen, die besonders von Bedeutung sind und die sehr gut zu Rio de Janeiro auch passen. Das erste ist, dass es eine Beteiligung der Bevölkerung an den Spielen und zukünftig auch bei den Planungen der Spiele geben wird. Da gehört vor allen Dingen das Problem dazu, dass Menschen vertrieben wurden aus Stadtvierteln, um die Olympischen Spielstätten zu bauen. Und da ist die katholische Kirche immer noch dabei, die Menschen zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie zu ihrem Recht kommen, auch gut entschädigt zu werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Nichtdiskriminierung, dass Menschen nicht von den Spielstätten ausgeschlossen, aus Bussen herausgeholt werden, wenn sie irgendwo in die Nähe der Spielstätten kommen. Also die Frage, dass tatsächlich friedliche Begegnung und friedliches Zusammenleben für alle möglich wird. Und der dritte Punkt ist einer, der hier in Deutschland, glaube ich, besonders in der Aufmerksamkeit steht, nämlich die Frage, ob die Spielstätten und die Wasserqualität bei vor allen Dingen Wassersportarten ausreichend gewährleistet wird. Da geht es, mit Verlaub gesagt, aber nicht nur darum, dass die Olympionikinnen und Olympioniken gesund bleiben, sondern man muss ja sehen, dass die Stadtbevölkerung mit dem Problem der schlechten Wasserqualität als Trinkwasser und vor allen Dingen mit dem Abwasser massiv zu tun haben. Und da wollen wir auch nochmal einen Schwerpunkt drauflegen, wo deutlich wird, in ökologischer Hinsicht gutes Wasser für alle, sauberes Wasser für alle zur Verfügung zu stellen. Und viertens, der Aspekt Leistung und sportliche Aktivität soll nicht nur auf den Olympiastandort im Süden der Stadt beschränkt bleiben, sondern Sportangebote sollen überall in der Stadt für friedliches Zusammenleben möglich werden, sodass die jungen Menschen nicht nur die Alternative haben, sich kriminellen Banden anzuschließen, sondern tatsächlich auch etwas Sinnvolles miteinander im sportlichen Bereich zu tun und dort sozial zu lernen. Und last but not least, wir wollen, dass den Menschen in Rio die Hoffnung nicht ausgeht und dass sie Arbeitsansätze, Projekte, Leuchtturmprojekte sehen und finden, wo sie sagen, da lohnt es sich mitzumachen und da konstruieren wir an einem Leben, einem guten Leben für alle Menschen. Und deswegen rufen wir auf, tatsächlich aktiv zu werden in verschiedenen Projekten.
Aktiv werden ist ein gutes Stichwort. Sie waren ja gerade auf dem Katholikentag unterwegs, auch unter anderem, um über die Kampagne zu informieren und deutsche Olympiateilnehmer zu treffen. Gibt es denn eigentlich bei den deutschen Athleten ein Bewusstsein für diese in Anführungszeichen nicht sportliche Seite von Olympia oder sind die nur fixiert auf Leistungen und Medaillen?
Wir sind total begeistert. Also es gibt wirklich in der deutschen Olympiamannschaft hochrangige Vertreterinnen und Vertreter, aber auch bei den Funktionären, die sich dem anschließen. Beispielsweise der Deutschlandachter, das Flaggschiff der Ruderer, hat sich dieser ganzen Geschichte angeschlossen. Menschen, die als Judoka unterwegs sind, Menschen, die Hockey spielen, Menschen, die im Handball unterwegs sind, bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. Die Anzahl derjenigen Sportler, die sagen, das interessiert uns, wir gucken ausdrücklich über den Tellerrand hinaus, wächst deutlich. Und irgendwann sagen die, natürlich verschwinden wir in unserem Vorbereitungs- und Wettbewerbstunnel, aber danach wollen wir wieder mit euren Projekten und mit den ganzen Themen zu tun haben. Die nehmen die Kampagne sehr gut wahr und entdecken und öffnen ihr soziales Herz. Das ist wunderbar zu sehen.
Also jede Menge Unterstützung für die Kampagne Rio bewegt uns, auch hier bei den deutschen Sportlern. Und worum es bei dieser Kampagne geht, das hat uns der Sprecher Stefan Jentgens erklärt. Er ist der Geschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio. Wir sprechen über Rio de Janeiro vor den Olympischen Spielen. Ja, noch wird kräftig gebaut in Rio. Längst nicht alle Stadien und Straßen sind bis jetzt fertig. Die Bauarbeiter, die arbeiten unter Hochdruck, damit die Stadt im August nagelneue Wettkampfstätten präsentieren kann. Und dieser Druck, der hat seinen Preis. 11 Arbeiter sind bis jetzt ums Leben gekommen wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen. Einige Baustellen, die mussten sogar zeitweise stillgelegt werden. Und das sind nicht die einzigen Menschenrechtsverletzungen, die im Zeichen der Olympischen Spiele über Bord gegangen sind. Auch einige Favelas, also Armenviertel in Rio, die mussten weichen. Die bekannteste ist die Vila Autódromo, die an den Olympiapark in Rio de Janeiro grenzt. Und die eigentlich insofern immer eine Vorzeige-Favela war, weil es dort keine Bandenkriege und keine Gewaltexzesse gab. Das hat sie trotzdem nicht vor dem Abriss bewahrt. Und die Menschen, die dort schon seit Jahren und Jahrzehnten gelebt haben, die wissen oftmals jetzt nicht, wohin. Veronika Seidel-Cardoso war für uns dort.
Die Bulldozer haben ganze Arbeit geleistet. Die meisten der kleinen Wohnhäuser und Geschäfte der Villa Autódromo liegen mittlerweile in Trümmern. Hier und da ragt noch ein altes Waschbecken oder eine Tür aus den grauen Schutthaufen hervor. Auch das Haus von Luis Claudio Silva befindet sich unter diesen Trümmern. Es wurde Anfang März abgerissen. Der 52-Jährige steht vor der kleinen Kirche der Favela, die bis jetzt noch steht. Noch immer ist er fassungslos, dass die Regierung ihm sein Zuhause nahm.
Es gab einen fristlosen Enteignungsbefehl. Meine Möbel wurden auf die Straße gebracht. Ich hatte nur die Hilfe der katholischen Kirche. Ich weiß nicht wohin. Ich habe 22 Jahre gebraucht, um mein Haus aufzubauen. Nun ist es mit Gewalt zerstört worden. Die Polizei hat damals alles abgeschirmt. Keiner konnte mir helfen. Es gab keine Warnung. Sie sind plötzlich gekommen und haben mein Haus abgerissen. Sie haben mir keinen Cent gegeben und jetzt habe ich kein Zuhause mehr. Ich wohne in der Kirche, weiß aber nicht bis wann.
Ursprünglich wurde den Bewohnern der Villa Autódromo versprochen, die Favela in die Planungen des olympischen Dorfes einzubeziehen und zu urbanisieren. Laut Orlando Silva Santos Jr., Professor beim Institut für Stadtplanung der Bundesuniversität Rio, hätte dieser Plan auch ohne weiteres funktionieren können.
Barra da Tijuca hat mehr als genug Platz für alle Leute, um dort weiterzuleben. Der Fall der Villa Autódromo ist ein Skandal. Es gibt weder eine technische noch eine gesetzliche Grundlage, die die Entfernung der Villa Autódromo rechtfertigen kann. Die Favela war gesetzlich konsolidiert, friedlich und ist ohne erklärbaren Grund abgerissen worden.
Tatsächlich galt die Villa Autódromo immer als Vorzeigefavela. Hier gab es keine Bandenkriminalität, keine Drogen und keine Schießereien. Für Luis ist klar, dass er und die anderen Bewohner des Viertels Opfer von Immobilienhaien geworden sind.
Die Olympischen Spiele sind nur eine Ausrede, um die Favela zu entfernen. Unsere Rechte werden nicht respektiert. Es geht um einen Austausch von Gefälligkeiten zwischen dem Bürgermeister und einigen Baufirmen. Nach den Olympischen Spielen sollen hier nämlich Luxuswohnparks entstehen. Unsere Favela würde diese neuen Immobilien nur abwerten.
Viele Familien haben die Villa Autódromo bereits verlassen und sind in Hochhäuser gezogen, die die Stadt hat bauen lassen. Irgendwo in einem Vorort, Stunden von Barra entfernt. Luis und seine Familie leisten noch Widerstand und akzeptieren auch die kleine Entschädigungszahlung nicht, die ihnen die Regierung angeboten hat. Solange es geht, wohnen sie weiter in der Kirche, die, so hat es Rios Bürgermeister zumindest versprochen, nicht abgerissen werden soll. Professor Santos hofft, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Er fordert die Stadt Rio de Janeiro auf, die Rechte der Favela-Bewohner endlich zu achten.
É impressionante a falta de informação. Você não consegue na prefeitura municipal saber quem a lista das pessoas que
Die Regierung hat kaum Informationen. Es gibt keine Listen mit den Namen der Menschen, die umgesiedelt wurden. Man muss aber herausfinden, wo diese Familien jetzt sind und wie man sie entschädigen kann. Die Villa Autódromo muss außerdem dort bleiben. Sie muss verstädtert werden. Die Familien, die zurückkehren wollen, sollten auch dazu die Möglichkeit haben.
Ja, und ob das denkbar ist, dass diese Menschen irgendwann zurückkehren, darüber werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen. Veronika Seidel-Cardoso war das über die Favela Villa Autódromo in Rio de Janeiro, wo von den einst 600 Häusern nur noch wenige übrig sind, weil sie für die Olympischen Spiele geräumt werden mussten. Ordem e Progresso, so steht es auf der brasilianischen Nationalflagge, Ordnung und Fortschritt. Im Moment ist aber irgendwie eher das Gegenteil der Fall, nämlich Chaos und Rückschritt. Präsidentin Dilma Rousseff ist ja von ihrem Amt suspendiert worden. Das Amtsenthebungsverfahren, das war ja von massiven politischen Protesten begleitet gewesen. Ihr Stellvertreter Michel Temer, der steht wohl eher für die Interessen einer kleinen, reichen, weißen Oberschicht. Und zudem befindet sich das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise. Und jetzt stehen die Olympischen Spiele an. In knapp 2 Monaten geht es los. Und auch das könnte teuer werden. Das befürchten jetzt schon viele. Christian Frevel vom katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat ist Projektleiter der Kampagne Rio bewegt uns, die unser Thema heute hier in Domradio weltweit ist. Und im Vorfeld von Olympia war er natürlich jetzt auch schon häufig in Rio de Janeiro. Schönen guten Tag, Herr Frevel.
Hallo, Frau Rotscheid.
Herr Frevel, freuen sich die Menschen überhaupt noch auf Olympia oder haben die gerade ganz andere Sorgen?
Ja, sagen wir mal so, sie würden sich in Rio darüber freuen, wenn die Bauarbeiten endlich mal zu Ende wären. Die Stadt ist seit Monaten im Ausnahmezustand, weil die Zufahrtswege, die neuen U-Bahnen und Straßenbahnwege gebaut werden. Ständig sind Umleitungen und man kommt gar nicht durch dort. Aber das ist Rio de Janeiro. Also wenn man nach Sao Paulo fährt, das ist ja nahe bei Rio, in Anführungszeichen 5 Stunden mit dem Auto oder mit dem Bus von Rio de Janeiro nach Norden. Da spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Und deshalb, also Olympische Spiele sind eine Stadtveranstaltung. Und deshalb freut sich, glaube ich, Rio insgesamt darauf, wenn das mal langsam in die Gänge kommt und alles fertig wird, was aber wahrscheinlich auch nicht passieren wird.
Wir haben ja soeben schon eine Reportage aus der Favela Villa Autódromo gehört, die direkt an den Olympiapark grenzte. grenzte in der Vergangenheit, weil sie ist nämlich abgerissen worden. Sie sind ja selbst häufig da gewesen. Wie haben Sie das da erlebt?
Also als ich zum ersten Mal da war, da begannen die Bauarbeiten und da hieß es, hier kommt das Pressezentrum hin für Olympia, was uns als Öffentlichkeitsarbeiter natürlich dann wieder doppelt wurmt, dass für unsere Arbeit Menschen vertrieben werden müssen. Aber ich habe eine Favela erlebt, wo gute Gemeindearbeit funktionierte. Ich war mit Katecheten zusammen und habe erlebt, wie lebendig dieses Viertel war. Und bin dann noch zweimal da gewesen und habe dann nach und nach erlebt, wie systematisch diese Villa Autodromo herabgewirtschaftet wurde, auch von der Stadtverwaltung. Da wurde zwischendurch dann mal das Wasser abgeschnitten. Dann wurden komischerweise die Abwasserleitungen mit den Trinkwasserleitungen verbunden bei Bauarbeiten, sodass die Leute auf einmal nur noch dreckiges Wasser hatten. Es wurde systematisch die Lage so dargestellt, dass man meinte, man wäre in einem Schlachtfeld. Ständig blieben Ruinen stehen mit ausgerissenen Fenstern, eingerissenen Türen. Das heißt, die Abrissarbeiten wurden nicht als Ganzes durchgeführt, sondern nach und nach. Und das brachte eine Unsicherheit bei den Menschen dort. Und ich habe mit Maria Peña, der Leiterin der Basisgemeinde dort, gesprochen. Und die selber bei Demonstrationen von Polizisten wirklich verprügelt wurde und nicht nur blaue Augen, sondern wirklich blutige Nase sich geholt hat, obwohl sie friedlich demonstriert hatte.
Nun sagt der Bürgermeister von Rio de Janeiro, man hätte keine andere Möglichkeit gehabt. Man habe den Menschen ja Entschädigungen und andere Wohnungen angeboten. Die wollten nur nicht. Ist das nur die halbe Wahrheit?
Nun hat man natürlich Entschädigungen angeboten. Seltsamerweise, je weiter man dann an die Olympischen Spiele herantrat, wurden die Entschädigungsangebote immer höher. Das heißt, diejenigen, die am Anfang zugeschlagen haben und gesagt haben, okay, wir ziehen hier weg, haben also relativ niedrige Entschädigungen bekommen und Wohnungen irgendwo weit draußen und weit weg von dem, wo sie eigentlich gearbeitet haben. Entschädigungen können aber auch nur dann helfen, wenn man adäquat dafür Wohnraum bekommen kann. Und durch die Olympischen Spiele sind in der Region, wo die Menschen dort gewohnt haben, die Preise unerschwinglich geworden. Das heißt, dort, wo jetzt dieses olympische Dorf entstanden ist, wird die Firma Odebrecht die olympischen Einheiten dort für 4.000 Euro pro Quadratmeter weiterverkaufen. Und die Menschen haben vielleicht 40.000 bekommen. Sie könnten sich also vielleicht dann 10 Quadratmeter kaufen und das wäre nicht wirklich viel.
Das kann man durchaus nachvollziehen. Die Kampagne Rio bewegt uns ist ja genau aus diesem Grund ins Leben gerufen worden, um auf solche Missstände aufmerksam zu machen, die rund um die Olympischen Spiele sich ereignen und sich um die Menschen drehen, die eben nicht im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens stehen. Ist dieser Fall, diese Villa Autodromo ein Einzelfall oder was haben Sie noch andere Missstände beobachtet?
Ach, es gibt vieles, vieles Kleines und Korruption ist ja in Brasilien weit verbreitet und auch durchaus gesellschaftsfähig, wenn man sich die Politik ansieht. Und Sie haben ja vorhin in der Anmoderation auch die politische Situation in Brasilien beschrieben. Das heißt, überall dort, wo sich Menschen bestechen lassen und wo Rechtswege umgangen werden können, weil man mit ein paar Dollars oder mit ein paar Reais nachhelfen kann, da gibt es dann diese Missstände. Hin zu der Frage, warum kann so etwas passieren, ein Naturschutzgebiet umgewidmet werden und auf einmal zu einem Golfplatz werden, zum Beispiel. Oder wie kann es passieren, dass die Schnellbusverbindung, die dort jetzt gebaut wurden, wunderbar auch funktionieren, aber leider nicht an den Armenvierteln vorbeiführen, sondern rund um die Stadt hinten rumgeführt werden und dann direkt wieder in das neue Reichenviertel Barapa laufen. Warum funktionieren dann gerade die großen Projekte, die Armenviertel mit anbinden sollen, eigentlich nicht? Das sind alles Überlegungen und auch Geschehnisse, die zeigen, diejenigen, die bezahlen irgendwo, die haben Vorteile.
Die Kirche, gerade in Lateinamerika, sieht sich ja immer als Stimme derer, die eben nicht gehört werden, was in der Regel immer die Ärmsten sind. Inwiefern artikuliert die Kirche in Brasilien da die Interessen dieser Menschen, die jetzt unter Olympia und den Folgen leiden?
Bleiben wir aber bei der Villa Autodromo. Die Kirche ist immer noch präsent dort. Die Kapelle in der Villa ist gerade frisch gestrichen worden, weil wir sagen wollen, weil die Kirche sagen will, wir sind hier an der Seite der Menschen und solange hier Menschen leben, wird auch die Kirche präsent sein. Der Kardinal von Rio de Janeiro, Erzbischof Dom Orani, war mehrfach dort und hat auch mit den Menschen gesprochen. Der sagt ganz klar hier, unsere Position ist an der Seite der Menschen dort und das sagt auch der Pfarrer der Gemeinde, der regelmäßig dort sonntags noch den Gottesdienst hält. Das ist ein Zeichen sicherlich. Das andere ist die Frage, wie kann Kirche politisch der ganzen Sache einen Ausdruck geben und deshalb ist die Erzdiözese Ausrichter eines internationalen Kongresses am Olympischen Sporttag, am internationalen Tag des Olympischen Sports am 23. Juni in Rio de Janeiro. Dazu werden wir auch aus Deutschland hin anreisen und mit den Menschen dort reden. Wir wollen erreichen, dass die Vertreter zum Beispiel von den Basiskomitees, also wie aus der Villa Autodromo, die Maria da Penha, dort vor Thomas Bach auch reden kann. Dass diese Leute Gehör bekommen und Zeugnis ablegen können von dem, wie A, die Situation, soziale Situation ist, wie B, die Auswirkungen auch der Olympischen Spiele und vor allen Dingen der Bauvorhaben dort für die Menschen sind. Und wir wollen C erreichen, dass irgendwo die Leute kapieren, die Verantwortlichen, solche Olympischen Spiele, überhaupt sportliche Großevents müssen nachhaltig sein.
Olympia 2016 steht vor der Tür, im August geht's los, aber die Vorfreude in der Stadt Rio de Janeiro hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Es gibt zu viele Missstände rund um die Organisation und die Bauarbeiten. Darauf will auch die Kampagne Rio bewegt uns aufmerksam machen. Und Christian Frevel von Adveniat leitet diese Kampagne. Und was genau diese Kampagne macht und wie wir uns vor allen Dingen auch hier in Deutschland daran beteiligen können, das ist gleich unser Thema hier bei uns in Domradio weltweit. Bei den Olympischen Spielen, die jetzt im August anfangen, soll nicht nur auf die geschaut werden, die auf dem Siegertreppchen stehen, sondern auch auf die Menschen neben der Großveranstaltung. Die Menschen in Rio, vor allen Dingen die Armen, die so gar nichts von den vielen Investitionen und dem Geld haben, das gerade in dieses sportliche Großereignis reingepumpt wird. Darauf macht die Kampagne Rio bewegt uns aufmerksam. Das ist auch unser Thema heute hier in Domradio weltweit und was sich dahinter verbirgt, das hören Sie gleich hier bei uns. Und ich bin Ina Rotscheid. Schön, dass Sie dabei sind. Rio bewegt uns. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Denn Olympia 2016 steht vor der Tür. In knapp 2 Monaten geht es los. Aber jenseits vom Medaillenfieber und dem olympischen Geist hat Brasilien und insbesondere Rio de Janeiro gerade ganz andere Probleme. Das hat uns Christian Frevel von Adveniat soeben schon berichtet. Er ist der Projektleiter der Kampagne Rio bewegt uns. Und diese Kampagne, die wurde unter anderem von Adveniat, Miserio und dem Deutschen Kolpingwerk sowie dem Deutschen Behindertensportverein Verband und dem Deutschen Olympischen Sportbund ins Leben gerufen. Und auf brasilianischer Seite sind die Nationale Bischofskonferenz sowie die Erzdiözese Rio de Janeiro mit im Boot. Herr Frevel, Sie haben soeben gesagt, Sie wollen dafür sorgen, dass es auch außerhalb der Stadien Gewinner gibt. Was planen Sie denn konkret?
Ja, da können wir mal 3 Bereiche nennen. Das eine ist der sportliche Bereich. Wir möchten eigentlich auch, dass es Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in den Favelas und überhaupt in den Randgebieten gibt, mal Sport zu treiben. Es gibt ja gar nichts. Es gibt keine Sporteinrichtungen. Die Kinder spielen vielleicht noch auf der Straße ein bisschen Fußball, aber sowas wie Randsportarten wie Gewichtheben oder Fechten oder Schwimmen. Schwimmen geht gar nicht. Die meisten Kinder in Rio de Janeiro können nicht schwimmen, obwohl sie am Meer leben. Die bekommen keinen Schwimmunterricht. Das müssen wir ändern. Das ist das eine. Das machen wir zusammen mit der Sportpastoral der Erzdiözese und fördern da auch Projekte. Das heißt, einfach Sport mit in die Favela reinbringen. Zweitens, wir möchten, dass sich die soziale Situation in den Favelas verbessert. Vor allen Dingen Kinder und Jugendliche sollen dort bessere Startchancen bekommen. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von Sozialprojekten aufgelegt oder beziehungsweise verfolgen die schon weiter. Und die sollen auch weiterlaufen nach den Olympischen Spielen. Also kein Strohfeuer, sondern wirklich nachhaltige Hilfe, besonders in der Kinder- und Jugenderziehung und in der Frage, wie können die ihren beruflichen Einstieg bekommen und wie können die dort weitermachen. Das Dritte ist die Frage, wie können wir das erreichen, dass es auch in die Politik reinbekommt, in Brasilien demonstrieren die Leute schon seit 3 Jahren für bessere Gesundheitssysteme, für eine funktionierende Erziehung, für Transportsysteme, die billiger und vor allen Dingen für alle erreichbar sind. Das sind Fragen, die wir seit langem mit verfolgen und die wir gemeinsam mit der Bischofskonferenz insbesondere auch an die Regierenden herantragen. Und wir werden das, davon habe ich ja vorhin schon berichtet, auch am 23. Juni in Brasilien, in Rio de Janeiro, in einem großen Kongress thematisieren. Dazu erwarten wir etwa 350 Vertreter aus der Gesellschaft, aus Politik, aus Sport und aus Kirche.
Das ist also jetzt die Seite oder das, was in Brasilien passiert. Sie wollen aber auch hier in Deutschland darauf aufmerksam machen, wenn sich die Deutschen jetzt beteiligen möchten, wenn hier jemand das hört und sagt, finde ich eine gute Sache, möchte ich mitmachen. Welche Möglichkeiten haben wir hier in Deutschland, uns daran zu beteiligen?
Ja, wenn wir sagen, Rio bewegt uns, dann meinen wir das auch wörtlich. Das heißt, man kann sich wirklich in Bewegung setzen für die Menschen, für unsere Projekte in Rio de Janeiro. Und wir haben zahlreiche Vereine, Verbände, Organisationen, die sich bereits daran beteiligen und zum Beispiel Solidaritätsläufe machen. Es geht darum, Kilometer zurückzulegen und das Ganze zu dokumentieren, Spenden zu sammeln, dann auch Sponsoren zu finden, um die gelaufenen Kilometer mit zu unterstützen. Wir haben derzeit knapp 40.000 Kilometer, die schon zurückgelegt wurden, und zwar laufend, wandernd, auf dem Fahrrad. Einige sind geschwommen, andere haben Streckenkegeln gemacht, da wurden die Meter dann gemessen auf der Kegelbahn. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die wir auch auf unserer Homepage und in den vielen Materialien, die das Aktionsbündnis jetzt auch in die katholischen angeschlossenen Verbände hineinträgt, dokumentieren. Und das macht den Leuten sehr, sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen, wenn es gemeinsam getan wird, dann geht es umso leichter.
Sie waren ja gerade auch in Leipzig unterwegs auf dem Katholikentag, um eben diese Kampagne publik zu machen und vor allen Dingen auch um deutsche Leistungssportler anzusprechen, die mit nach Olympia fahren und die eventuell dann auch für ihre Kampagne zu gewinnen. Finden Sie denn da ein offenes Ohr oder sind die ausschließlich mit ihren sportlichen Leistungen beschäftigt?
Nein, wir finden mehr als offene Ohren. Also wir hatten ja in Leipzig die Menschen eingeladen, macht mit, stellt euch hier auf die Laufbänder, läuft Kilometer für Rio. Wir hatten dafür Sponsoren gewonnen, die auch diese Kilometer dann gleich mitfinanzierten. Und wir haben gesagt, diejenigen, die dort am aktivsten waren, die kamen zu einem Meet and Greet, also zu einem Treffen mit einer Olympionikin zusammen. Annette Böhm ist Judoka aus Leipzig und Olympiateilnehmerin, auch Medaillengewinnerin gewesen. Und die war eine von denen, die gleich gesagt hat, Mensch, wir machen da doch was zusammen. Das ist eine tolle Geschichte. Und wenn ich jetzt noch Athlet wäre, würde sie auch gerne nochmal in die Projekte mit uns in Rio de Janeiro hineingehen. Das werden aber andere machen, die jetzt in der aktiven Olympiamannschaft sind. Wir haben neben dem Deutschlandachter, also dem Ruder-Vorzeigeboot der Deutschen, viele Athleten, die dort mit aktiv sein werden. Kanuten, Mitglieder des Handballteams, das sind gleich 5 dabei. Wir haben Gewichtheber, wir haben Schwimmer und so weiter. Das ist eine ganz breite Unterstützungsbasis und je breiter wir dieses Bündnis bekannt machen, umso mehr kommen die Sportler auch von sich aus auf uns zu, sagen, das ist eine tolle Sache, ich würde mir das auch gerne angucken vor Ort, wie ihr da helft, und ich würde auch gerne mithelfen und mit unterstützen.
Also viel Unterstützung auch hier von den deutschen Athleten. Sie haben sie eben schon gesagt, das soll kein Strohfeuer sein. Olympia ist dann irgendwann im August vorbei, dann kommen noch die Paralympics. Was passiert denn eigentlich, wenn diese beiden Großveranstaltungen vorbei sind? Wie soll das weitergehen?
Eigentlich möchten wir Brücken knüpfen zwischen denen, die hier die Aktion unterstützt haben, und Sportlern oder aber auch Gemeinden dort drüben. Das wird auch passieren. Also nicht nur wir in Deutschland setzen uns ja in Bewegung, sondern auch katholische Schulen zum Beispiel in Brasilien. Über die Brasilianische Ordenskonferenz wird das organisiert. Die machen auch Solidaritätsläufe, und unsere Idee ist eigentlich, dass die sich irgendwo hinterher miteinander in Verbindung setzen und sagen, warum haben wir denn gemeinsam da unterstützt? Das ist das eine. Zum Zweiten wollen wir, dass die Projekte weiterlaufen. Das heißt, wir haben uns verpflichtet, von Adveniat, wie auch von den anderen beteiligten Hilfswerken wie Misero, die Missionszentrale der Franziskaner, dass diese Projekte weiterhin gefördert werden. Und das ist eine Aufgabe, die sich uns dann auch stellt. Und das Dritte ist, wir wollen erreichen, dass die Menschen in Rio de Janeiro auch längerfristig etwas davon haben, dass diese Sportpastoral, die wir dort mit unterstützt haben, nicht nur während der Spiele aktiv ist, sondern vor allen Dingen, dass diese Spiele ein Vorschieben dieser Sportpastoral bewirkt hat, nämlich, dass es einen Input gibt, der nachhaltig sein kann, sprich, wir brauchen mehr Trainer, wir brauchen mehr Sportplätze und so etwas. Wenn das aus dieser Kampagne erwachsen könnte, und daran sind wir dran, dann wäre das eine gute Sache.
Also es gibt jetzt schon jede Menge Pläne, auch für die Zeit nach Olympia. Und vor Olympia steht die Kampagne Rio bewegt uns. Und was dahinter steckt, das hat uns der Leiter Christian Frevel vom katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat erklärt. Herr Frevel, herzlichen Dank für das Gespräch. Und gleich sprechen wir mit einem, der sich auch für Olympia qualifiziert hat. Und er musste noch nicht mal trainieren dafür. Der deutsche katholische Olympiaseelsorger. Wir fragen mal nach, wie der sich so vorbereitet. Über die Kampagne Rio bewegt uns sprechen wir heute hier. Und wie die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen in Rio de Janeiro von den Olympischen Spielen profitieren, auch die Ärmsten. Was konkret geplant ist, das hat uns eben Christian Frevel von Adveniat schon erzählt. Und eines dieser Projekte, die von der Kampagne unterstützt werden, ist ein Straßenkinderbus. Denn obdachlose Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen, gibt es zu Tausenden in Rio de Janeiro. Da sie aber aus Sicht der Olympiaveranstalter das Straßenbild stören, sind viele von ihnen in der Vergangenheit in Gefängnisse oder Kinderheime gesteckt worden. Deswegen wurde im Jahr 2013 eben dieser sogenannte Straßenkinderbus ins Leben gerufen. Und wie das funktioniert, die Idee dahinter, darüber berichtet Veronika Seidel-Cardoso.
Es ist ein lauschiger Sommerabend in Rio. Eine Gruppe Jugendlicher steht auf einem Platz im Stadtteil Catechi, spielt und tanzt Capoeira. Die Jungs und Mädels lachen und haben einfach Spaß an der Musik. Auf dem Platz steht auch ein großer, bunt bemalter Bus. Drinnen gibt es keine normalen Sitzbänke für Fahrgäste mehr, sondern Computer, Schränke und kleine Hocker. Mehrere Jungs sitzen an den Laptops und surfen im Internet. Was man den Jugendlichen nicht ansieht, sie haben alle kein Zuhause mehr, sondern leben auf der Straße. Dieser Bus ist ihre einzige Anlaufstelle. Die Initiative dazu kam von der Pastorau do Menor, die zur katholischen Kirche gehört und sich besonders um die Schwachen der Gesellschaft kümmert.
Uns ist immer wieder aufgefallen, dass die Straßenkinder hier gar keine Rechte haben. In Rio de Janeiro hat sich ein Prozess der Kriminalisierung von Armut vollzogen und keiner will diese Kinder mehr auf der Straße sehen. Wir konnten das nicht ertragen. Der Staat steckt die Kinder lieber ins Gefängnis, anstatt ihnen eine Chance im Leben zu geben. Und dann haben wir entschieden, das Busprojekt zu beginnen.
Regina Leon fährt seit 3 Jahren mit dem Straßenkinderbus durch Rio. Zusammen mit anderen Angestellten der Kirche und Sozialarbeitern. Alle 3 Monate stehen sie auf einem anderen Platz, um möglichst viele Kinder zu erreichen.
Warum ein Bus? Weil er mobil ist und attraktiv durch Kommunikationsmittel wie zum Beispiel Computer. Wir zeigen Filme und wir bieten kulturelle Aktivitäten wie Capoeira an. Und wir stellen den Bus auf öffentliche Plätze. Die Kinder kommen dann hin und die Leute nehmen sie dadurch wahr. Sie setzen sich dann mit dem Thema auseinander und fangen an, sich Fragen zu stellen. Warum sind die Straßenkinder hier und wie kann ich ihnen helfen?
Doch die Kinder und Jugendlichen sollen bei dem Projekt nicht nur bespaßt werden. Ziel ist es, ihnen einen Ausweis zu besorgen. Den besitzen viele von ihnen nicht, weil ihre Eltern oft Analphabeten sind und ihre Kinder nach der Geburt einfach nicht beim Amt anmelden konnten.
Die Dokumente machen sie aber erst zu Bürgern. Wenn du keinen Ausweis hast, kannst du nicht zur Schule gehen und du hast keine Sozialversicherung. Wenn die Kinder merken, dass sie die Möglichkeit haben, an einen Ausweis zu kommen, dann können sie sich wieder als Teil der Gesellschaft fühlen. Sie sind dann nicht mehr anonym.
So erging es auch Gilberto. Der heute 24-Jährige kam vor etwa einem Jahr an dem Bus vorbei.
Ich habe damals noch Lösungsmittel geschnüffelt und hatte keine Erwartung ans Leben. Als ich hier war, haben die Mitarbeiter mit mir geredet und mich gefragt, ob ich wieder einen Ausweis haben und zur Schule gehen wollte. Dann habe ich erst mal gedacht, wie soll ich das machen, wenn ich nicht einmal duschen kann? Ich fühlte mich viel zu dreckig, um zur Schule zu gehen.
Doch der Gedanke an einen eigenen Pass ging ihm von da an nicht mehr aus dem Kopf. Gilberto, der über 10 Jahre auf der Straße verbrachte, Drogen, Gewalt und Morde miterleben musste, wollte das alles plötzlich nicht mehr.
Es ist ein schlimmes Gefühl, wenn die Menschen plötzlich ihre Taschen enger an ihren Körper pressen, wenn sie dich und andere Straßenkinder zusammen sehen. Die Polizei hält dich einfach auf der Straße fest, ohne dass du was gemacht hast. Und dann schlagen sie grundlos auf dich ein.
Mit diesen traumatisierenden Erfahrungen stehen die jungen Menschen völlig alleine da. Sie können sich nicht an Psychologen wenden, die ihnen bei der Verarbeitung helfen. Regina und das Team vom Straßenkinderbus versuchen wenigstens zuzuhören.
Manchmal, da reden wir eine ganze Nacht lang mit einem Jungen, weil er einfach einen so großen Redebedarf hat. Er will gehört und gesehen werden. Jemand muss an ihn glauben. Das ist unsere Arbeit.
Gilberto geht mittlerweile wieder zur Schule und wohnt mit seiner schwangeren Freundin in einer eigenen Wohnung. Er hofft, dass er bald einen guten Job finden kann.
Wenn ich die Schule abschließe, will ich gerne Feuerwehrmann werden. Ich will meine Familie ernähren. Was ich auf der Straße erlebt habe, unter freiem Himmel schlafen, Drogen nehmen, soll mein Sohn niemals erleben müssen.
Ja, so hört sich das an, das Straßenkinder-Bus-Projekt in Rio de Janeiro. Veronica Seil-Cardoso hat uns davon berichtet. Das Projekt, das wird von der Kampagne Rio bewegt uns unterstützt. Und eine ausführliche Reportage mit Bildern können Sie auch bei uns im Internet nachlesen und nachhören unter www.domradio.de. Domradio, die Sendung weltweit und Olympia. In knapp 2 Monaten geht's los. Das ist heute unser Thema hier. Ja, und es gibt jemanden, der hat einen Job, um den ihn sicher viele beneiden, nämlich Rolf Famonville. Der fährt mit zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro. Und dabei muss er sich jetzt noch nicht mal besonders mit dem Training und persönlichen Bestzeiten abmühen. Er ist nämlich der katholische Seelsorger, der die Athleten begleiten wird. Das hat die Deutsche Bischofskonferenz kürzlich bekannt gegeben. In seinem richtigen Leben ist Rolf Famonville Diakon und Lehrer für Musik, Latein und Religion an einem Gymnasium hier im Rhein-Sieg-Kreis im Erzbistum Köln. Ja, und als dann kürzlich die Anfrage während der Diakonenkonferenz kam, ob er sich denn nicht vorstellen könne, als Olympiaseelsorger im Sommer 2016 nach Rio zu fahren, da musste Rolf Famonville gar nicht lange nachdenken. Sport hat ihn nämlich schon immer interessiert und in der Schule war er ein guter Schwimmer gewesen und Brasilien kannte er. Kürzlich war er hier bei uns im Studio und da habe ich ihn gefragt, was ihn denn eigentlich mit Brasilien verbindet.
Ich habe seit vielen Jahren Kontakt zu der Fazenda da Esperança. Das ist ein Projekt für Jugendliche, die drogenabhängig waren und die sich da auf einer christlichen Basis von ihrer Abhängigkeit befreien wollen. Gegründet wurde das Werk damals von Nelson Giovanelli und von Frei Hans Stapel, einem Franziskaner, die mittlerweile mit über 100 Fazendas weltweit vertreten sind. Die Familia da Esperança ist eine neue geistliche Bewegung, die sich aus diesen Fazendas da Esperança entwickelt hat.
Die es auch mittlerweile in Deutschland gibt.
Wir sind in Deutschland, ja, wir haben in Deutschland, ich glaube, 5 Fazendas zurzeit. Mit einer sehr guten Erfolgschance, weil es eben darum geht, nicht einfach nur ein Problem zu therapieren, sondern weil es darum geht, eine neue Lebensperspektive zu entwickeln, auf der Basis des Glaubens und auch ganz gezielt auf der Basis des Glaubens innerhalb der katholischen Kirche, sodass also diejenigen, die nach einem Jahr Rekuperation dann wieder ins normale Leben zurückkehren, auch überall Anknüpfungspunkte finden, weil es überall katholische Kirchen gibt, in denen sie sich auch zu Hause fühlen können.
Haben Sie schon eine Vorstellung davon, was für eine Aufgabe auf Sie zukommt? Wie sieht der Tagesablauf von einem Olympiaseelsorger aus? Was müssen Sie da machen? Wissen Sie das schon?
Ich kann da natürlich von der Erfahrung meines evangelischen Mitbruders sehr profitieren, der schon zum 6. Mal dabei ist. Also wir werden mit Sicherheit einfach Präsenz zeigen. Das heißt einfach da sein für die Sportler. Wir werden einige Gottesdienstangebote machen auf ökumenischer Basis. Wir sind ansonsten aber vor allen Dingen auch für persönliche Gespräche und Begegnungen offen, die sich überwiegend dann im Deutschen Haus abspielen. Wir werden sicherlich die ein oder andere offizielle Begegnung auch haben. Aber vor allen Dingen sind wir einfach da und hinterlassen unsere Handynummer und sind irgendwo sichtbar für die Sportler, dass man mal einen Gespräch vereinbaren kann, wenn denn der Wunsch dazu da ist.
Ist das Interesse da groß? Was wissen Sie da von Ihrem Kollegen?
Das ist sehr unterschiedlich. Unmittelbar vor den Wettkämpfen ist wahrscheinlich der Fokus auf dem Wettkampf doch so sehr gerichtet, dass dann für nichts anderes Raum ist. Aber es kann ja durchaus passieren, dass jemand nach dem Wettkampf auch in ein Loch reinfällt. Sei es, dass es eben nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, die persönliche Bestzeit oder gar eine Medaille nicht erreicht wurde. Es kann aber auch sein, dass selbst dann, wenn man erfolgreich war, da so ein Loch entsteht. Denn man hat ja als Sportler jahrelang auf ein solches Event hingearbeitet. Und wenn das vorbei ist, was geschieht danach? Und das ist natürlich oft auch eine Frage, die sich gerade jungen Leuten stellt, die dann unter Umständen nochmal neu ihre berufliche Entwicklung in den Blick nehmen müssen oder einfach auch generell für sich eine neue Orientierung suchen.
Was wollen Sie den Sportlern mitgeben oder was möchten Sie denen durch Ihre Präsenz zeigen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, da gibt es nicht die eine Message. Ich denke, man muss da auch immer schauen, was braucht jeder Einzelne. Aber ich denke, generell kann man sagen, dass es für uns als Seelsorger wichtig ist, den Sportlern einfach zu zeigen, dass sie, so wie sie sind, wichtig und wertvoll sind und es nicht davon abhängt, welche Leistung sie bringen, sondern dass sie als solche einfach von Gott geliebt sind. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir ihnen vielleicht auch helfen, sich zu sammeln und das, was sie an Gaben und Fähigkeiten haben, auch auf den Punkt genau bringen zu können. Dazu dienen zum Beispiel auch einige Textimpulse, die wir in dem Begleitgebet-Heftchen mittendrin, so heißt der Titel, auch formulieren, wo wir uns versuchen, in Situationen hineinzudenken und wo wir auch einen biblischen oder religiösen Bezug zu diesen Situationen schaffen, um einfach auch denen, die dafür ansprechbar sind, da einen Bezug zum lieben Gott zu ermöglichen.
Wenn Sie Brasilien kennen, dann kennen Sie wahrscheinlich auch Rio.
Ja, da war ich zweimal, aber immer nur für einen Tag. Und was mich schon reizen würde, wäre nochmal auf den Christus Redentor hinaufzusteigen und diesen wunderbaren Blick über Rio zu genießen. Und was wir uns damals nicht gegönnt haben, weil das mit 5 Personen doch sehr teuer wurde, war eine Fahrt auf den Zuckerhut mit der Seilbahn. Das würde ich, glaube ich, auch gerne mal ausprobieren. Ansonsten natürlich einfach möglichst viel vom sprudelnden Leben und der Lebensfreude der Cariocas mitbekommen.
Und was ist Ihr Olympiatipp? Wer bringt die meisten Medaillen nach Hause?
Ich hoffe natürlich Deutschland. Aber Amerika ist natürlich auch sehr stark. Wie das mit den russischen Athleten wird, das ist ja noch politisch ein bisschen unsicher. Ich kann es nicht sagen. Also ich hoffe, dass auf jeden Fall immer die, die auch die beste Leistung bringen können, sie auch an den Tag dann bringen. Und dass jeder mit seiner eigenen Leistung auch zufrieden sein kann. Egal, ob das nun Metall um den Hals gibt oder nicht. Und das wünsche ich eigentlich jedem, dass er das schaffen kann.
Und das wünschen wir den Athleten auch. Rolf Formoville war das, der katholische Olympiaseelsorger, der im Sommer zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro reisen wird und noch nicht mal dafür trainieren muss. Wie schön. Ziemlich genau 2 Monate noch, dann wird in Rio de Janeiro das olympische Feuer entzündet. Die Sportwelt, die ist natürlich jetzt schon euphorisch, aber nicht alle profitieren von diesem sportlichen Großereignis. Über die Vertriebenen aus einer Favela haben wir im Laufe der Sendung schon berichtet und auch über die Missstände, über die das Bündnis Rio bewegt uns aufklären will. Dieses Bündnis, diese Kampagne unterstützt vor Ort zahlreiche Projekte, die sich für Menschen engagieren, die eben nichts von diesem angekündigten Aufschwung und den Investitionen haben, von denen im Vorfeld von Olympia so viel geredet wurde. Und ein Projektbeispiel ist das Sport- und Sozialzentrum Armindo da Fonseca. Das liegt im Norden von Rio de Janeiro und richtet sich an die Jugendlichen, die in den Armenvierteln dort leben. Und der Türöffner, wenn man das so sagen kann, zu diesen Jugendlichen, und da sind wir wieder beim Sport, sind nämlich Tanzen und Bewegung.
Auf einem kleinen, überdachten Sportplatz. Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher steht im Kreis, zu klatschen und den Klängen eines Berimbau, eines gewogenen Holzstockes mit einer Seite, üben sich in der Mitte auf dem nackten Betonboden 2 von ihnen im Capoeira. Die Capoeira-Gruppe gehört zum Sport- und Sozialzentrum Armindo da Fonseca. Das liegt am Rande der Favela Campinho im armen Norden Rio de Janeiros und wird von der katholischen Pastoral do Menor betrieben, der Jugendpastorale. Regina Leao ist die Koordinatorin der Sozialprogramme dieser Pastoral do Menor in der Erzdiözese Rio de Janeiro. Im ganzen Bundesstaat gibt es rund 150 solcher Zentren und Sport ist dort ein integraler Bestandteil.
Es geht uns aber nicht um Hochleistungssport, sondern darum, was Sport für junge Menschen bewirken kann, als Raum des Zusammenlebens, der Bewältigung von Konflikten, dem Umgang mit Unterschieden und Regeln. In erzieherischer Hinsicht ist der Sport wichtig.
Die Jugendlichen üben im Armindo da Fonseca-Zentrum nicht nur Capoeira, Fußball oder Basketball, sondern sie können auch Internetkurse belegen, Nachhilfeunterricht bekommen oder sich zu Kellnern und Köchen ausbilden lassen. Solche Angebote sind wichtig, weil der Staat hier im Viertel so gut wie gar nicht in Erscheinung tritt. Auf den ersten Blick erscheint Campinho friedlich, auch wenn die Menschen dort auf engstem Raum zusammenleben. Doch die Favela wird von Milizen kontrolliert. Wer hier in Ruhe leben will, muss monatlich einen festen Betrag an sie zahlen. In einem solchen Umfeld zu arbeiten, erfordert einen guten Draht zu den Bewohnern, erklärt Regina Leao.
Mas você vê o próximo como sujeito também de direito.
Wir müssen unsere Nächsten als Subjekte anerkennen, die Rechte haben. Wir machen unsere Arbeit nicht nur für die Menschen, sondern mit ihnen. Die Gemeinschaft muss ihre Vorschläge bei uns einbringen und aktiv teilnehmen.
Auch wenn Sport bei den Seelsorgeangeboten eine große Rolle spielt, den Olympischen Spielen stehen die Menschen hier im Viertel mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie hätten kaum Verbesserungen gebracht, sagt Regina Leao.
Es ist schon gut, dass so viele Menschen in unsere Stadt kommen. Aber Olympia müsste für alle da sein und das ist es nicht. Stattdessen werden Menschen umgesiedelt und die Armut aus dem Blick der Touristen verdrängt. Straßenkinder werden eingesammelt und weggebracht. Das verstößt gegen die Verfassung, ist aber die Realität, in der wir hier in Rio leben.
Dass Brasilien bis heute ein sozial so gespaltenes Land ist, sei ein Erbe der Sklaverei, meint Regina Leao.
Die Mehrheit der Jugendlichen in Erziehungseinrichtungen ist heute arm und dunkelhäutig. In den Gefängnissen ist das genauso. Das ist eine Folge der Sklaverei, die bis heute fortwirkt und vieler Vorurteile, die es immer noch gibt. Das zu ändern, ist ein langer erzieherischer Prozess. Die Rolle der Kirche dabei ist, wie es auch Papst Franziskus gesagt hat, die Kirche im Dienst der Gemeinde und mit der Gemeinde zusammen.
Regina Leao glaubt weiter an eine bessere Zukunft und setzt vor allem auf die jungen Brasilianer.
Die Jugend von heute fordert ihre Rechte und Gerechtigkeit ein. Schon seit langer Zeit sind in Brasilien dieselben Leute an der Macht. Der Reichtum liegt in den Händen einiger weniger, während in den sozialen Bereichen zu wenig investiert wird. Es gibt noch viel zu tun, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass wir das schaffen. Das ist unser Ziel. Wir wollen den Jugendlichen und Familien zeigen, dass wir Träume brauchen und für sie auch kämpfen müssen.
Das Sport- und Sozialzentrum Armindo da Fonseca in Rio de Janeiro. Ein Beitrag war das von Ole Schulz und Hilde Regenieter. Und damit geht Domradio weltweit so langsam zu Ende. Ich verabschiede mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.